Der elektroschwache Pinguin. Physik einfach erklärt mit Jan und Tommy.
Hallo, herzlich willkommen zum elektroschwachen Pinguin. Wir machen heute eine Folge über Atomkraftwerke. In den letzten Folgen haben wir ja schon Alpha, Beta und auch Gammastrahlung behandelt. Und jetzt wollten wir mal ein bisschen zusammenfassen, was man daraus halt so gewinnen kann aus dem einen oder anderen Effekt, den wir da besprochen haben. Mhm. Ja, Thomas, wir hatten das ja vorher mal kurz besprochen. Wir machen es mal ein bisschen umgekehrt und ich fange mal an und sage mal so, was ich zu wissen meine über Atomkraftwerke. Ja, und dann schauen wir mal, wie viel Quatsch dabei ist und wie viel gesundes oder ungesundes Halbwissen wir da vorfinden.
Sehr gut.
Also, Atomkraftwerke sind, wenn ich mich da richtig erinnere, und ich schwöre es, ich habe mich vorher nicht bei Google oder sonst irgendwo belesen, ich habe es wirklich irgendwie so aus meinem Schulwissen rausgekramt, die Dinger funktionieren mit einem Brennstoff. Der muss strahlend sein. So viel ist schon mal sicher. Das heißt, der Brennstoff zerfällt, dabei entsteht eine ordentliche Menge Wärme. Diese Wärme wird in einem ersten Kühlkreislauf abgegriffen und im Prinzip über eine Art Wärmetauscher in Dampf umgewandelt und der treibt dann wie in einem konventionellen Kraftwerk eine Dampfturbine in der Regel an. So meine ich das im Kopf zu haben. Dann gibt es irgendwie noch den Unterschied zwischen Graphit-moderierten und Wassermoderierten. Ja, so viel zu meinem ungesunden Halbwissen.
Ja, ein paar Sachen sind im Detail etwas anders. Natürlich stimmt das insgesamt, was du gesagt hast. Das ist schon mal sehr gutes Halbwissen. Du hast jetzt zuletzt die Moderatoren erwähnt. Weißt du denn, was das sind?
Das hatte ich tatsächlich mal irgendwo gelernt.
Wir können aber auch anders anfangen.
Aber das ist tatsächlich,
da kommen wir
ist tatsächlich zu weit weg.
Also erstmal, ich sag nochmal allgemein, was natürlich ganz klar ist oder sein sollte, dass die dass so ein Kernkraftwerk genauso funktioniert wie ein Kohlekraftwerk oder ähnliche Kraftwerke, hattest du auch schon gesagt. Im Prinzip hast du irgendwann Dampf, also du hast irgendeine Energiequelle, daraus wird Dampf gemacht und daraus bewegt sich eine Turbine. Anders funktionieren die auch nicht. Also vom Kraftwerktyp her, wenn du vom Brennelement absiehst, sind die halt genau wie ein Kohlekraftwerk. Ja. Das heißt, was uns eigentlich interessiert, ist jetzt bei einem Kernkraftwerk nicht so die Turbine und der ganze Bereich, sondern was im Kern passiert. Also im Kern, vielleicht unglücklich, diesen Ausdruck zu verwenden, was im Inneren passiert, wo die Energiequelle sitzt. Ja, aus was besteht denn der Brennstab? Du hattest eben gesagt, da ist irgendwas, was strahlt.
Korrekt. Ich glaube, in der Regel ist es, so viele gibt es ja nicht, Uran?
Es ist Uran, ja. Und was nicht stimmt, sozusagen, ist, dass man einfach nur einen strahlenden Stoff hat. Also du kannst jetzt nicht Cäsium da reinsetzen, der strahlt auch. Also Cäsium 137 ist bekannt oder andere Sachen, Radon. Es gibt viele radioaktive Stoffe. Die senden natürlich durch ihre Radioaktivität, strahlen die Energie ab und die erwärmen sich auch. Aber diese Energie, die man da hätte, die reicht bei weitem nicht, um so ein Kernkraftwerk zu betreiben. Das heißt, es ist nicht so, dass du da, dass die Brennstäbe stark strahlen in der Hinsicht. Andersrum gesagt, wenn du das Uran hast, es gibt verschiedene Uranisotope, kommen wir gleich noch zu, du kannst so einen Brennstab mit der Hand ohne Probleme anfassen.
Okay.
Der strahlt.
Um dich zu verbrennen quasi.
Genau, das meinte ich mit ohne Probleme. Nicht, dass dir der Arm abfällt und du dann umfällst. Nee, das ist halt nicht so, dass diese Brennstäbe von sich aus besonders radioaktiv sind. Und zwar, vielleicht fangen wir mit dem Atom an. So ein Atom besteht ja aus Neutronen und Protonen im Kern und Elektronen drumherum. Und,
genau, das hatten wir bei Alpha, Beta, Gamma, haben wir das ja richtig durchgesprochen.
Richtig. Und die Elektronen sind halt wichtig für chemische Prozesse. Also alles, was mit Chemie zusammenhängt, sind eigentlich die Elektronen, vor allem auch die äußeren Elektronen, ne? Die wechselwirken dann. Der Kern wird da nicht angegangen. Und der Kern bestimmt also das Element sozusagen. Ne? In der Chemie, wenn du Reaktionen hast, verändern sich die Elemente nicht, sondern nur die Verbindung. Und das ist natürlich jetzt anders. Wir haben halt verschieden große Kerne. Und das Uran ist halt ein sehr, sehr großer Kern. Ja, das besteht insgesamt aus ungefähr 238 Teilchen. Ne? Davon sind einige Protonen, andere Neutronen. Und die Neutronenanzahl, die kann halt variieren. Deswegen gibt es nicht nur 238, das Uran, sondern zum Beispiel auch 235. Und je nachdem, wie viele Neutronen diese Dinger haben, sind die unterschiedlich stabil oder haben unterschiedliche Eigenschaften, zerfallen unterschiedlich.
Okay, das heißt, die Neutronen sind schon irgendwie so ein bisschen so eine Art Klebstoffstabilisator, wie auch immer man es nennen will. Vielleicht eher Stabilisator.
Ja, genau. Ich meine, wenn du sonst Protonen zusammen hast, das ist ja sowieso eine gute Frage. Bei einem Heliumkern hatten wir es, glaube ich, schon angesprochen. Heliumkern ist ja nichts, ist ja die Alpha-Strahlung. Wenn du da zwei Protonen zusammentust, wieso halten die überhaupt? Wieso ist der Kern alleine positiv? Und da gibt es neben der Elektrokraft sozusagen, die man kennt, also die abstoßende Kraft, die Coulomb-Kraft, gibt es dann auch Kernkräfte, die auf ja, so sehr kleinen Skalen dann wirksam sind und die dann für eine Anziehung sorgen. Und irgendwann, du brauchst halt Neutronen dazu, damit das Ganze funktioniert. So. Mehr im Detail ist es schwierig zu erklären. Aber im Prinzip sind diese Kerne stabil, und zwar vom Wasserstoff, es gibt nur ein Teilchen, und dann geht es bis zum Eisen. Da werden die sozusagen immer stabiler. Deswegen funktioniert auch Fusion in der Sonne, ne? Hier Wasserstoff zu Helium und so. Es gibt die Energie. Ja. Aber dann gibt es interessanterweise im Periodensystem ein Minimum. So um Eisen rum, und dann nimmt es wieder zu, die Energie. Das heißt, wenn du dann zwei Teile auseinander nimmst, kriegst du Energie.
Okay.
Ja, und bei Uran funktioniert das halt sehr gut. Oder du brauchst im Prinzip Uran, oder alle Kraftwerke laufen auf Uran und nicht auf anderen radioaktiven Stoffen, weil man spaltbare Materialien braucht. Und das Uran ist halt ein spaltbarer Stoff im Prinzip, je nach Isotop, besser oder schlechter. Und spaltbar heißt, wenn du ein Neutron draufschießt, dann zerfällt das Ding in zwei Teile oder mehr.
Okay, und dabei wird dann Energie frei, und die kann ich quasi dann zur primären Wärmeerzeugung nutzen. Beziehungsweise das ist dann ja schon meine.
Das ist die Energie, die frei wird. Und ja. Genau, das ist nicht sozusagen nur die Strahlung eines normalen radioaktiven Stoffes, wenn man es so nennen möchte, so ein bisschen kryptisch, sondern das liegt daran, dass du diesen riesigen Urankern mit 235, 238 Teilen, dass du auf den Neutron schießt, und dann ist das wie so ein, man hat sich das am Anfang immer vorgestellt wie so ein Wassertropfen, der eine gewisse Größe hat, und sobald ein bisschen mehr Wasser dazukommt, dann plupp, und er wird zu zwei Tropfen. Er wabert so rum, da gibt es Resonanzen. So wurde es am Anfang immer beschrieben. Das ist 1938 rum. Kennst du vielleicht Otto Hahn und Lisa ja. Meitner? Die Lise hat das dann eigentlich richtig erklärt, aber hat trotzdem keinen Nobelpreis gekriegt. Ne? Wahrscheinlich, weil sie eine Frau war. Naja, auf jeden Fall, da hat man das zum ersten Mal erklären können, dass halt dann wirklich auch Elemente daraus entstehen. Also das Uran zerfällt dann in bestimmte Elemente. Jetzt hat man in der Natur hauptsächlich Uran-238, aber man möchte vor allem auch das Uran-235 haben.
Weil es besser zerfällt.
Weil es mit, genau, es zerfällt besser, wenn du dann Neutronen drauf schießt. Was besser zerfällt, das können wir gleich nochmal erklären. Und was macht man da? Man hat in der Natur, wenn man das Uran abgebaut hat, hat man einen gewissen Anteil von diesem 235er Uran, aber das sind nur 0,7%. Und wenn man einen Reaktor betreiben will, braucht man ungefähr 4. Und weißt du auch, wie man das dann trennt?
Ich meine, man wird immer mal wieder in den Nachrichten davon hören, wenn es um Zentrifugen im Iran geht.
Richtig.
Ich glaube, daher sind sie am bekanntesten.
Ja, genau. So schwierig ist eigentlich ein Reaktor gar nicht zu bauen, vom Prinzip her. Klar, also wenn du einen sicheren bauen willst und einen guten, ja, schon. Aber von der reinen Idee her nicht. Die Zentrifugen sind von der Idee her natürlich auch nicht schwierig, aber selbst das Basisprinzip, das gut umzusetzen, ist schwierig. Anscheinend. Und was gemacht wird, ist, das wird mit Fluor behandelt, das Uran, als Gas. Dann hast du Uranhexafluorid. Und das eine Element, also das Uran-235er, das ist ja leichter als das 238er. Ne? Hört man ja am Namen. Das eine hat 235 Teile, genau. Und wenn du das in der Zentrifuge tust, dann fliegen halt die schwereren Teile eher nach außen. Da brauchst du halt sehr viele Schritte, um diese kleine Differenz gut zu trennen. Und dann wird das wieder in irgendwelchen chemischen Prozessen dann zurückverwandelt zu Uranoxid, glaube ich, in der Regel. Ja, also auf jeden Fall brauchst du nicht für alle Reaktoren, kommen wir gleich noch zu, brauchst du für die Reaktoren, die wir so in Deutschland haben, diese 4%ige Anreicherung. Und das liegt daran, dass die unterschiedlich zerfallen. Und jetzt gibt es zwei Wörter von Neutronen, die man kennen muss. Es gibt halt thermische Neutronen und, sagen wir mal, schnelle Neutronen. Also thermische Neutronen sind langsame Neutronen. Die heißen thermisch, die haben so eine thermische Verteilung. Ist egal. Lass uns sagen, es gibt langsame und schnelle Neutronen. Und du brauchst, wenn du eine Kernreaktion starten willst, brauchst du eine gewisse Langsamkeit der Neutronen. Die sollen nicht zu schnell sein.
Okay. Ja. Warum braucht man da die langsamen, damit man besser zielen kann, oder?
Je langsamer die Neutronen sind, umso mehr Zeit haben sie mit den Partnern sozusagen zu reagieren. Das nennt man auch den Wirkungsquerschnitt und der hängt davon ab, wie schnell die Teilchen auch sind. Man kann sich das vielleicht als Analogon so vorstellen, wenn du durch einen Raum gehst, wo eine Party im Gange ist, viele Leute stehen. Wenn du da jetzt durchsprintest, ist es schwierig, Leuten die Hand zu geben. Ja. Und wenn du langsamer bist, dann kannst du halt viel besser mit den anderen in Kontakt kommen und interagieren. Und so ähnlich ist das dann mit Neutronen auch. Wenn die langsamer sind, können die leichter irgendwo eine Reaktion anfangen, sagen wir mal. Da kommen wir vielleicht im Detail aber auch nochmal in einer anderen Folge zu. Okay. Dieser Brennstoff, der Uran, der befindet sich im Kern, in den Brennstäben. Und der sendet jetzt Neutronen aus. Und was jetzt passiert ist, wenn du einfach nur Uran als Brennstoff da hast, dann sendet er halt, oder du schießt am Anfang Neutronen rein, so musst du den starten. Ja, und dann zerfällt halt ein Urankern, sendet dabei ein weiteres Neutron aus. Das ist wichtig. Also beim Zerfall des Urans erzeugt er wieder ein weiteres Neutron. Und das Neutron, das kann dann wieder eine Kettenreaktion starten, neue Urankerne spalten.
Da gab es mal ein wunderbares Bild bei der Sendung mit der Maus zu. Da hatten die in einer riesengroßen Aktion Mausefallen mit Tischtennisbällen versehen, zu Hunderten. Und haben dann zur Erklärung der Kettenreaktion einen Tischtennisball in dieses Riesenfeld aus Mausefallen mit Tischtennisbällen reingeschmissen. Ah. Und dieser eine Tischtennisball, der löste natürlich dann die erste Mausefalle aus und immer weiter und immer weiter. Und dann flogen auf einmal tausende Tischtennisbälle und auch Mausefallen darum. Das war sehr imposant, um sich so eine Kettenreaktion mal zu versinnbildlichen. Mhm.
Genau, also die, das ist auch ein lustiges Beispiel. Doof, wenn man es dann aufgebaut hat und dann lief die Kamera nicht und man muss ihn alles neu machen.
Korrekt.
Ja, genau. So ähnlich funktioniert das auch. Und jetzt ist die Sache, es werden Neutronen erzeugt, aber wenn die sehr schnell sind, dann ist die Spaltung nicht mehr effizient. Also die Neutronen müssen eine gewisse Langsamkeit haben, um sozusagen die neuen Uranatome 235 gut oder effizient spalten zu können. Und dazu braucht man Moderatoren. Im Prinzip.
Ah, okay. Jetzt kommen die Kollegen ins Spiel.
Jetzt kommen die Kollegen ins Spiel, genau. Also du hast diesen Stoff, dieses Uran, was die Neutronen erzeugt und eigentlich eine schöne Kettenreaktion macht. Aber wenn du, es kommt auf die Geometrie natürlich auch an, aber wenn du einfach so eine Kugel hast aus Uran, dann fliegen halt die Neutronen auch da raus. Und je nachdem, was du außenrum hast, werden die auch absorbiert und so, ne, von gewissen Elementen. Also es gibt Elemente, die sind sehr gut, um Neutronen zu absorbieren, das heißt aufzunehmen in den Kern. Ja, da lagern die sich an, dann sind die sozusagen weg für die Reaktion, für die Kettenreaktion. Oder es gibt aber auch Elemente, die sehr gut sind, die abzustoppen. Und wenn die dann so langsam daherfliegen, können die sehr gut von dem Uran eingefangen werden und das kann dann weiter zerfallen, sozusagen. Und die Elemente, die halt sehr gut Neutronen abbremsen, nennt man Moderatoren, die moderieren die Neutronen sozusagen zu runter, zu langsamen Neutronen. Und die Elemente, die gut absorbieren, das sind sozusagen die Steuerstäbe, wie man sie nennt.
Okay. Das heißt Steuerstäbe im Sinne von, fahre ich dann quasi zwischen die Brennstäbe.
So. Richtig, ja. Die Idee ist nämlich einfach, wenn jetzt irgendwas passiert, dann kannst du einfach die Steuerstäbe reinfahren, die absorbieren die Neutronen, es gibt nicht mehr genug und der Prozess läuft runter.
Okay, das heißt, dann kommt so eine Kernreaktion, zumindest teilweise, vielleicht ganz zum Erliegen.
Ja, genau. Interessante Nebengeschichte. Weißt du eigentlich, wann der erste Kernreaktor oder die erste Kettenreaktion sozusagen stattgefunden hat auf diesem Planeten?
Auf diesem Planeten?
Ja.
Oh Gott, jetzt hast du mich wahrscheinlich in irgendeine Falle gelockt. Also ich nehme an, mit den 1930er Jahren liege ich da irgendwo verkehrt.
Das richtige Antwort wäre 1942 und das wäre die richtige falsche Antwort. Nee, was ich genau, worauf ich mich hinaus will, wie du schon gemerkt hast, ich muss meine Fallen besser tarnen, glaube ich. Vor 2 Milliarden Jahren ungefähr gab es einen natürlichen Reaktor in Gabun im Westen Afrikas, also Nordwestafrika. Da hat sich einfach Uran natürlich angesammelt und dann ist Wasser reingelaufen und dieses Wasser moderiert sehr gut. Denn du musst überlegen, ein Neutron, ne, das hat sozusagen die Masse 1 und ein Proton auch, Masse 1 einfach. Und was ist in Wasser drin, in flüssigem Wasser?
Ja, Wasser halt, ne? Also Wasserstoff und Sauerstoff.
Genau, da ist Wasserstoff drin. Und Wasserstoff hat auch die Masse 1, ist ja auch nur ein Proton in der Mitte. Und wenn jetzt wenn du mal Billard gespielt hast, eine Billardkugel trifft auf eine gleich schwere Billardkugel. Wenn die genau mittig trifft, dann bleibt die erste stehen, die zweite bewegt sich weiter. Wenn du die Billardkugel aber gegen die Wand schießt, passiert das halt selten, dass sozusagen die Billardkugel stehen bleibt und der Tisch sich weiter bewegt.
Das ist richtig, habe ich so noch nicht gesehen, komisch. Wäre aber interessant.
Dann wäre es ein sehr leichter Tisch. Ne, also umso ähnlicher sich die Massen sind, umso besser lässt sich das Ding abbremsen oder moderieren. Das ist dann vor 2 Milliarden Jahren in Gabun mit Wasser passiert. Da war die Zusammensetzung auch noch ein bisschen anders von den Uransorten. Aber das verwendet man tatsächlich auch in Kernkraftwerken. Wasser ist ein sehr guter Moderator. Da gibt es jetzt zwei Typen, die man unterscheiden kann bei Wasser. Einmal kannst du das Wasser flüssig halten und einmal kannst du das Wasser verdampfen lassen. Und du hast, ja, glaube ich, eben das, was du am Anfang erzählt hattest, das war der Dampfdruckreaktor, der Druckwasserreaktor, meine ich natürlich. Also du hattest, glaube ich, von flüssigem Wasser von einem Sekundärkreislauf geredet.
Ja, genau, es geht also, mit Wärmetauscher, genau, dazwischen quasi.
Ja, es geht also folgendermaßen, diese Brennelemente, die brennen vor sich hin, also die sind gestartet, es gibt eine Kettenreaktion, die Moderatoren, die bremsen die Neutronen so aus, dass die Reaktion weiter zunehmen kann, diese Kettenreaktion. Deine Steuerstäbe sind halt so weit rausgezogen, dass die Kettenreaktion weiterläuft und nicht zu viele Neutronen absorbiert sind. Was dann passiert ist, wenn die Kettenreaktion gut anläuft, dann wird die halt heißer. Also die Brennstäbe werden einfach heiß dadurch. Oder ja, die stehenden Elemente auch. Und außenrum ist jetzt Wasser. Und beim einfachsten Typ ist das so, dass das Wasser direkt verdampft. Also der Siedewasserreaktor heißt der. Und dieser Dampf, also dieser Dampf, der auch radioaktive Teilchen mit sich führt, der geht dann in so ein Maschinenhaus und in die Turbine.
Okay, das heißt, ich schieße einmal den radioaktiven Dampf durch das halbe Kraftwerk.
Richtig, du schießt den raus durch bestimmte Rohre, so 50 cm dicke Rohre. Der steht auch unter Druck, ne? Der ist auch, in einer Sekunde gehen da Tonnen von Dampf durch. Und Tonnen, also Dampf in Tonnen zu messen, ist ordentlich. Das ist also eine gewaltige Energie. Treibt die Turbine an, hat halt den Nachteil sozusagen, dass du die Turbine und alles mit zu dem potenziell gefährlicheren Bereich gehört.
Bei der Tonne Dampf kann natürlich der Feuerwehrmann in mir nicht widerstehen und muss schnell raushauen, dass ja aus einem Liter bzw. einem Kilo Wasser 1700 Liter Wasserdampf werden. Das heißt, wenn ich da jetzt eine Tonne Dampf haben will, dann hätte ich ja 17 jede Menge Wasserdampf.
Die Rechnung geht auf. Ne? Genau, ja. Ja, deswegen sage ich ja, Tonnen ist eigentlich nicht die gute Einheit, nicht eine gut zu vergleichende Einheit, weil Wasserdampf sehr leicht ist. Richtig. Guter Hinweis, ne? Also da geht wirklich sehr viel durch. Ja, im Prinzip ist dieser Leichtwasserreaktor, klingt so ein bisschen gefährlicher, ist aber eigentlich baulich, soweit ich das weiß, da bin ich kein Experte, ist der gar nicht so gefährlich. Es wird nicht viel Radioaktivität mitgeführt und das kann man ganz gut bauen, relativ sicher bauen. Die zweite Art ist halt ein Reaktor, wo diese Kreisläufe getrennt sind. Das heißt, du erhitzt Wasser, das ist immer noch der Moderator, ne? Du brauchst das Wasser außenrum um die Brennstäbe, auch um die Neutronen abzubremsen. Und Da ist aber quasi der erste und der zweite Kreislauf entkoppelt. Du hast dann halt dann flüssiges Wasser, das steht so unter Druck, dass du immer flüssiges Wasser hast. Und das halt heiß werden kann, ne? Das ist dann so bei 160 Bar oder sowas, glaube ich. Dann kann das halt heißer als 100 Grad werden, bleibt trotzdem flüssig. Und das wird dann einfach über so einen Wärmetauscher in Wasserdampf umgesetzt und dann wieder eine Turbine angetrieben. Da haben wir wieder das Gleiche. Also wieder Wasserdampf, wieder Turbine, aber die Kreisläufe sind halt getrennt. Und deswegen heißt der halt Druckwasserreaktor, weil das Wasser unter Druck steht und nicht gasförmig werden soll. Und der andere ist der Siedewasserreaktor, weil der Dampf dann direkt erzeugt wird.
Was dann quasi nichts anderes ist wie ein gigantischer Tauchsieder, wo ich mir den Dampf direkt drüber abgreife.
Ja, richtig. Du musst halt immer dafür sorgen, dass im Prinzip Wasser da ist, um das Ding zu kühlen, ne, in gewisser Weise. Also wenn es überhaupt kein Wasser da ist, ist auch schlecht, weil der dann, wie gesagt, nicht gekühlt wird und immer heißer werden kann. Aber der Trick ist jetzt so ein bisschen, bei diesen Arten von Reaktoren, die wir gerade benannt haben, gibt es so eine gewisse Stabilität. Denn der Wasserstoff, der im Wasser drin ist, der ist ja der Moderator. Mhm. Und wenn das jetzt zu heiß wird und sich Blasen bilden, zum Beispiel, ne, im Siedewasserreaktor, dann nimmt ja die Dichte in diesen Blasen ab. Also das ist ja kein flüssiges Wasser mehr, sondern das ist ja dann gasförmig, weniger Neutronen drin, Protonen drin vom Wasserstoff, die steuern können. Und dann wird das Ding durchlässiger und moderiert nicht mehr so gut.
Ja.
Also umso heißer das wird oder umso mehr Leistung das aufnimmt, umso schlechter moderiert es und umso schlechter wird dann die Kettenreaktion. Ja, das steuert sich eigentlich selbst.
Wollte gerade sagen, das ist quasi so ein bisschen selbstregulierend eigentlich.
Ja. Das Gleiche passiert auch beim Druckwasserreaktor. Und das nennt man auch, es gibt so eine Kritikalität Void-Nummer und so weiter. Auf jeden Fall muss der Temperaturkoeffizient oder wie man es nennen will, muss halt kleiner 1 sein. Und das heißt halt, dass bei steigender Leistung die Kettenreaktion nicht weiter zunimmt. Ja, also durch den Moderator nimmt die Kettenreaktion dann sozusagen weiter ab. Dadurch, dass der dann geringer da ist. Ja, das ist so eine Konstruktionsart, wo man sagt, das Ding muss sich in gewisser Weise ein bisschen selber regulieren. Du musst trotzdem die Brennstäbe nachher noch kühlen. Also wenn das ganze Wasser weg ist, geht das eine Zeit lang gut. Aber so ein Reaktor, der wärmt sich halt weiter durch die Zerfallsprodukte. Dann hat der auch wenn du Kettenreaktion quasi gestoppt hat, der kann halt relativ heiß werden. Und da muss man halt aufpassen, dass eine sogenannte Kernschmelze dann nicht droht. Irgendwann, das wäre nicht gut. Kernschmelze heißt wirklich nur, dass die Stoffe schmelzen.
Fukushima hat man das, glaube ich, gesehen, ne?
Ja, genau.
Da war das Wasser dann irgendwann weg und die Stäbe sind einfach zu einem hässlichen Klumpen zusammengeschmolzen.
Ja, das Interessante ist, so ein Kernkraftwerk braucht von außen Strom, um zu funktionieren. Also sozusagen, du hast immer irgendwas, was die Pumpen antreibt, um das Wasser nachzufüllen. Und natürlich gibt es da Sicherheitspumpen und dann gibt es Batteriegruppen und wenn die ausfallen oder die übernehmen dann so lange, bis die Dieselgeneratoren angesprungen sind und so weiter. Mhm. Aber du brauchst immer irgendwas, was die Wasserversorgung gewährleistet.
Die Zirkulation wahrscheinlich.
Und die Zirkulation, ja. Bei diesen Arten von Reaktoren. Jetzt sind wir schon relativ weit drin im Thema. Ich hatte ja am Anfang noch gesagt, es gibt die Reaktoren, wo man nicht unbedingt U-235 braucht, Uran, sondern auch 238 nehmen kann oder Uran in 235 in geringerer Menge. Das sind Schwerwasserreaktoren. Das ist noch eine andere Klasse. Und es gibt Leichtwasserreaktoren. Das sind diese beiden Typen, die ich gerade benannt hatte. Und im Gegensatz dazu ist der Schwerwasserreaktor hat halt schweres Wasser. Und das ist einfach, kennst du schweres Wasser? Sagt dir das was?
Schweres Wasser sagt mir tatsächlich was. Aber mehr so aus der ein oder anderen Science-Fiction-Serie, da kommt sowas gerne drin vor. Einfach, weil es sich toll anhört. Aber schweres Wasser, wenn ich mich da recht erinnere, da sind dann an den Sauerstoff nicht nur 2 Wasserstoffatome gebunden, sondern 3.
Ja, vielleicht verwechselst du das mit Ozon oder sowas, mit O3. Nee, dass die Summenformel muss ja gleich bleiben, weil die, das funktioniert ja chemisch nicht. Also chemisch geht ja über die Elektronen. Die Elektronen tun nicht so viel zur Masse dazu. Wäre eine gute Idee, noch ein Wasserstoffatom zuzutun. Aber was eigentlich passiert ist, du hast einen Sauerstoff und zwei Wasserstoffatome, ganz normal. Aber die Wasserstoffatome sind schwerer. Und zwar haben die Wasserstoffatome dann noch ein Neutron dabei. Also so ähnlich, wie du gesagt hast, nur ein bisschen anders. Es ist quasi ein Neutron noch dabei bei den beiden Wasserstoffen. Das nennt man auch Deuterium. Den schweren Wasserstoff. Und schwerer Wasserstoff mit Sauerstoff ist halt schweres Wasser. Dieses schwere Wasser, das regelt das Ganze so ein bisschen anders von der Moderation her. Und auf jeden Fall braucht man dann bei diesen Reaktoren nicht unbedingt U-235, sondern kann auch Uran-238 in höherer Konzentration nehmen. Das machen die Kanadier so. Die haben da so ein paar. Aber das Problem ist, schweres Wasser ist teuer, ne? Und dann musst du auch wieder, hast du andere Probleme und so. Es hat ein paar Vorteile, kannst die Brennstäbe wechseln im Betrieb. Aber du brauchst das schwere Wasser dafür. Ne? Also ich wollte nur sagen, das sind die beiden Leichtwasserreaktoren, es gibt Schwerwasserreaktoren. Und dann gibt es noch Graphit-moderierte. Es gibt auch noch gasgekühlte, aber ich glaube, die lassen wir heute aus. Es gibt Graphit-moderierte. Und das Interessante an denen ist, Graphit besteht aus Kohlenstoff. Kohlenstoff hat die Masse 12. Ist also nicht so ein ganz guter Moderator wie Wasser, aber hat andere Vorteile. Ne? Ist halt, kannst du eine Graphithülle ganz gut bauen. Und das hatte zum Beispiel auch das Kernkraftwerk in Tschernobyl. Nämlich, es war ein graphitmoderiertes Kraftwerk. Das Problem ist jetzt an der Sache, wenn die Kühlung ausfällt bei so einem Ding, beziehungsweise das Wasser zu heiß wird außenrum, dann ist es weg. Und die Graphitfläche, die das Ganze moderiert, die bleibt aber da. Und dann wird das ganze Ding immer größer. Das hat also einen Temperaturkoeffizienten, so einen Koeffizienten über 1.
Ja, wenn ich mich nicht ganz irre, dann kann auch Graphit, was ja nur Kohlenstoff ist, irgendwann mal anfangen zu brennen.
Genau, das kann anfangen zu brennen und vor allem heißt das, das moderiert immer weiter. Die Brennstäbe, die werden immer heißer, die schmelzen. Das Ding wird so innen so heiß, dass dann irgendwann Sachen aufbrechen, das explodiert, weil es unter Druck steht. Das Graphit reagiert gut mit dem Wasser, dann bildet sich Knallgas, dann explodiert es weiter. Die ganze Idee, dass man so einen Graphit-moderierten Block hat, der halt Koeffizienten über 1 hat, ist nicht besonders klug, weil das einfach von sich aus sehr schnell außer Kontrolle geraten kann. Das hat sehr instabile Bereiche.
Ist aber wahrscheinlich einfacher und günstiger herzustellen, oder gibt es da irgendwelche anderen guten Gründe für, um sowas überhaupt zu machen?
Ja, du hast halt mit dem Graphit-Moderation hast du halt einige Vorteile, wie gesagt, ne? Oder, beziehungsweise beim Wasser hast du einige Nachteile. Die wollte man wahrscheinlich damit umgehen. Und vielleicht war es auch billiger, das weiß ich aber gar nicht.
Ich glaube, Tschernobyl sollte uns nochmal eine Extra-Folge wert sein. Machen wir eine Extra-Folge draus und dann gehen wir mal auf die Bauart ein, warum das passiert ist. Und vielleicht kriegen wir es auch hin, dass wir ein bisschen die Abläufe nochmal darstellen, für die es interessiert.
Ja, das ist eine sehr gute Idee. Vielleicht noch eine Kleinigkeit, warum man eigentlich Atomkraftwerke hat oder warum die sinnvoll sind. Die Energiedichte ist sehr, sehr hoch. Wenn du mal überlegst, also man kann das natürlich auf verschiedene Arten auftragen, aber wenn du jetzt mal von irgendeinem Stoff eine gewisse Masse nimmst, ein Kilogramm davon, ein Kilogramm davon, dann kannst du ja durch zum Beispiel bei Kohle oder bei Fett, kannst du eine gewisse Energie rausziehen, ne, aus dem Kohlekraftwerk oder wenn du Fett im Körper verbrennst oder wie auch immer. Und bei Uran halt auch. Jetzt habe ich überlegt, wie ich euch das erzählen. Lass uns mal Energie in Metern messen. Also du hast Energien, du hast eine Anzeige, so einen Füllstand vor dir, der zeigt dir an, wie viel Energie ist das wert. Nimmst ein Stückchen Kohle, ja, ist jetzt egal, sagen wir mal ein Kilo Kohle, und die Anzeige an Energie ist 2,4 Zentimeter hoch. Mhm. Sozusagen dein Tank füllt sich mit 2,4 Zentimeter. Wenn du ein Kilo Fett nimmst, ist ein bisschen mehr, 3,9 Zentimeter hoch. Jetzt kommt natürlich die Frage, wie hoch ist dann das bei Uran?
Ein Meter?
7,6 Kilometer wäre es umgerechnet.
Okay, wow. Das ist mal eine Leistung.
Genau, da sieht man also in der gleichen Menge Uran steckt halt eine ungeheuer viel größere Energie. Und wir hatten ja schon gesagt, das kommt durch die Energiedifferenz im Kern. Also die, da hatten wir noch gar nicht so richtig erklärt. Ne? Also der Kern zusammen ist insgesamt leichter als die Einzelteile summiert.
Okay.
Also wenn du die einzelnen Neutronen und Protonen und so zusammenrechnest, kommst du nicht aufs Gleichgewicht. Und das liegt einfach daran, dass es eine Bindungsenergie zwischen den Neutronen und Protonen, also zwischen den sogenannten Nukleonen, gibt im Kern, ja, zwischen den ganzen Kernteilchen. Und vielleicht kennst du eine Formel, die irgendwie den Zusammenhang zwischen dem Massenunterschied und der Energie beschreibt.
War das nicht die schöne Formel vom Kollegen Einstein?
Richtig.
Ja. E gleich m mal c Quadrat.
Korrekt. Ne? Also der Unterschied in der Bindungsenergie, der führt dann zu der unterschiedlichen Masse. Oder andersrum gesagt, wenn du das Ganze trennst, dann erhältst du halt diese Massendifferenz als Energie. Und da E gleich mc Quadrat, Energie ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat, dazu führt, dass du aus sehr kleinen Massen sehr große Energien hast, ist das Kernkraftwerk halt so effektiv, also was die Menge an Material angeht, was du brauchst. Gibt es auch immer schöne Vergleiche, wie viele Kohlewaggons du brauchst, um so einen Barren Uran zu ersetzen. Also das ist schon enorm. Ja.
Ich glaube, das war auch damals, als man mit der Energiegewinnung über Kernkraft angefangen hat, mit einer der Triebfedern, dass man gesagt hat, hey, wir haben da eine Energiequelle, wir können demnächst jedem umsonst Strom liefern, weil er so unglaublich günstig ist und wir so unglaublich viel davon haben. Und man war sich ja anfangs auch gar nicht der schweren Folgen bewusst, die der strahlende Abfall dann mit sich bringt.
Richtig, ja. Ja, interessant. Also es ist schon sehr, vom Prinzip her erstmal schon eine sehr gute Energiequelle. Ne? Es ist sehr effektiv, du brauchst nicht viel, auch nicht viel Bergbau und so weiter. Mittlerweile würde man auch das Kohlendioxid und ähnliche Sachen dazu rechnen. Genau, aber die Folgeeffekte sind halt auch nicht zu unterschätzen. Ne? Aber interessant, so bei den ersten Versuchen, wie man halt so ist, etwa ist man etwas leichtsinniger. Enrico Fermi, der den ersten Reaktor gebaut hat, 1942, der hatte eine lustige Idee. Der war sich natürlich über die physikalischen Grundlagen komplett klar. Der hatte halt eine kritische Masse. Deswegen nennt man es übrigens auch kritische Masse. Wir hatten eben die Kritikalität kurz erwähnt. Also wenn da eine gewisse Menge zusammenkommt, dann reicht es irgendwann aus, dass diese Kettenreaktion dann wirklich anläuft. Ne? Und du kannst dann sozusagen zwei kleine Klumpen spaltbares Material haben. Und sobald und wenn du die zusammenfügst und die eine gewisse Masse überschreiten, das hängt von der Geometrie ab, dann startet plötzlich die Kettenreaktion. Mhm. Sowas kann passieren.
Habe ich meine eigene kleine Kernwaffe.
Ja, es ist nicht direkt eine Waffe. Ne? Können wir gleich noch vielleicht den Unterschied erklären zu einer Atombombe. Oder wir machen das in einer separaten Folge. Aber was ich sehr lustig fand beim Fermi ist, dass der so ein Ding gebaut hatte. Und dann hat er auch Steuerstäbe oder irgendwas Steuerndes in der Art, was die Neutronen absorbiert. Und der hat das anscheinend auf so einem Squashfeld gemacht. Unter der Tribüne von der Turnhalle. Okay. Und dann hat er irgendwie über einem Seil die Steuerstäbe oder das Steuernde hängen. Und oben drauf stand ein Physiker mit einer Axt. Und im Fall, dass die Kettenreaktion losging, sollte der mit der Axt da draufhauen, also falls es unkontrolliert würde, damit die Steuerstäbe quasi da drauf fallen.
Okay, das ist dann eher so Wild-West-Physik vielleicht.
Ja, genau. Finde ich total lustig. Naja, ist aber gut gegangen, zum Glück. Aber so hat man das früher gemacht. Ne? Und diese Steuerstäbe sind natürlich auch ein wichtiger Punkt, auch bei Unfällen im Kernkraftwerk, also eigentlich bei Tschernobyl nur, dass die da nicht gut funktioniert hatten. Ja, also irgendwie alles nicht durchdacht. Ne? Wie du sagst, da kommen wir nochmal in einer eigenen Folge zu, aber es ist schon von vornherein ziemlich doof geplant alles gewesen. Wollten wir noch was sagen zu Plutonium und Kernwaffen oder verschieben wir das?
Ich glaube, ich würde es zumindest nur mal kurz anreißen wollen, weil jetzt hast du das mit der kritischen Masse einmal in den Mund genommen. Zum Glück keine kritische Masse in den Mund genommen, sondern nur das Wort.
Genau. Das wäre schlecht.
Ja, der Unterschied dazwischen. Also bei einer Kernwaffe, damit ich noch mal kurz mit meinem gesunden Halbwissen einsteigen kann, da ist es doch so, dass ich im Prinzip zwei Halbkugeln aus Uran oder einem anderen, nee, ich glaube Plutonium ist es bei Nuklearwaffen, ne? Halbkugeln aus Plutonium mit Sprengstoff aufeinander zuschieße und die quasi dann eigentlich nur die Sekundärexplosion, aber die wesentlich heftigere darstellen.
Nur die Sekundärexplosion, ja. Genau. Das ist einfach so, diese Kettenreaktion, also du kriegst von Atomkraftwerk, von den Stoffen, die darin sind, nicht so, nicht zum Explodieren wie eine Atomwaffe. Die der Unterschied ist einfach, dass diese Kettenreaktion, es gibt da unterschiedliche Prozesse und es gibt da sowas, was man prompte Neutronen nennt und verzögerte Neutronen. Also einige Neutronen, die kommen erst langsam aus der Kettenreaktion raus mit den Spaltprodukten und andere sehr schnell im Millisekundenbereich. Ja, die langsam so im 20-Sekunden-Bereich, also Größenordnung unterschiedlich. Hängt auch von der Anordnung ab und dann von den Elementen halt, ne? Wie schnell die dann prompte Neutronen und so erzeugen. Und wie du schon sagtest, Plutonium ist da ein guter Kandidat für so eine Waffe. Das Interessante ist jetzt, wir hatten ja eben die ganze Zeit gesagt, es gibt im Kern U-235 und U-238.
Genau.
Und wir wollen halt das 235er haben für die Reaktion. Trotzdem ist ja ziemlich viel vom 38er da. Und das braucht man auch und das spielt auch eine Rolle, aber das wird halt dann, zersetzt sich halt auch und da kommen auch viele Abfallprodukte bei raus. Ja, das kann Ödelgase sein, das kann Jod sein, das können andere radioaktive Sachen sein oder auch nicht. Das ist aber auf jeden Fall auch da und dann gibt es einen Effekt, wo sich das 238er Uran umwandelt in 239er Plutonium. Das heißt, von diesen ganzen Prozessen, da passiert ziemlich viel, das ist recht komplex. Es gibt so Nuklidkarten, ne? Da sind die Nuklide drauf und die zerfallen dann, je nach Zerfall und sowas, kannst du dann genau nachvollziehen, was passiert dann da, was für Alpha-Strahlung führt zu was für Elementen. Da gibt es so ganze Ketten von Reaktionen, die da passieren. Aber eine, wie gesagt, ist die Entstehung von Plutonium neben ganz vielen anderen Stoffen. Und das nennt man auch Brüten. Vielleicht hast du schon mal das Wort Brüter gehört.
Schneller in dem Zusammenhang.
Ja. Ja. Das nennt man einfach Brüten, weil sie über die Zeit durch diese Effekte aus dem Uran 238 halt Plutonium entsteht. Ein anderes chemisches Element.
Das heißt, als Abfallprodukt von meinem günstigen CO2-neutralen Strom, wenn man es mal so überspitzt sagen will, kriege ich gewissermaßen auch noch den
Gratis-Kernwaffen,
um meine Nachbarn zu terrorisieren. Nett.
Genau. Hier ist Ihre Plutoniumlieferung für letzte Woche. Nein, man kann das natürlich absichtlich erhöhen, diesen Plutoniumanteil. In gewissen Ländern in Deutschland und so ist das, glaube ich, verboten oder geregelt. Aber der entsteht. Und das ist wirklich auch was dann die Waffenherstellung oder die Waffenhersteller interessiert. Das Plutonium dann zu benutzen. Und das hat halt ein bisschen andere Eigenschaften, wie gesagt, als das Uran. Ja, haben wir den großen Teil eigentlich?
Ja, ob wir Kernwaffen dann auch nochmal eine Folge widmen oder vielleicht widmen müssen, das kann man sich ja nochmal überlegen.
Auch eine Atombombe ist schon interessant, ne? Und wichtig zu verstehen, wie sie funktioniert oder was sie nicht
tut. Ja, nur angucken, nicht anfassen.
Ich habe hier mal ein Beispiel aus dem Labor. Nee, das Prinzip ist ja sehr einfach bei einer Atombombe, aber die Umsetzung ist doch recht schwierig im Detail. Ja.
Zu Tschernobyl sollten wir auf jeden Fall eine Folge machen. Ich denke, das ist hochinteressant und interessiert die Leute auch, weil ich glaube, ich tippe mal, die meisten, die uns hören, werden den Zeitpunkt miterlebt haben. Entweder sehr klein, so wie wir, oder aber halt im Erwachsenenalter. Aber ich glaube, für heute sind wir erstmal durch. Wir haben eine spannende Folge über Atomkraftwerke gehabt und verabschieden uns und freuen uns auf weitere spannende Folgen, die wir euch vorspielen können.
Bis dann, macht's gut.
Solltet ihr Anregungen, Fragen oder Themenwünsche haben, könnt ihr uns erreichen über Twitter. Da sind wir @elektropinguin oder ihr erreicht uns unter unserer neuen E-Mail-Adresse elektropinguin@outlook.de.